Deutschlandfunk Kultur Interview.
Kaum hatte Alexei Nawalny wieder russischen Boden betreten, da wurde er auch schon verhaftet. Das hat international sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Noch mehr dann allerdings das Video, das kurz danach veröffentlicht wurde. Ein fast zweistündiger Film, in dem er noch einmal den Werdegang Putins nachzeichnet, vor allen Dingen aber beschreibt, welche Reichtümer der angehäuft hat durch die Korruption in seiner Regierung. Sie kennen dieses Video, wenn Sie es nicht gesehen haben, vielleicht mindestens Ausschnitte oder aus Berichten. Dieser riesige Geheimpalast, der da gezeigt wird. Und schon in diesem Video hat Nawalny zu landesweiten Protesten aufgerufen. Das wurde dann in den sozialen Medien von seinem Team nochmal konkretisiert. Und heute nun wird protestiert in wahrscheinlich bis zu 70 Städten. Im asiatischen Teil Russlands hat das schon begonnen wegen der Zeitverschiebung. Da sind schon Menschen in mehreren Orten auf die Straße gegangen. In den europäischen Städten Russlands soll das voraussichtlich um 12 Uhr unserer Zeit, 14 Uhr Moskauer Zeit, dann auch passieren. Und was da heute alles zu erwarten ist, vor allen Dingen aber auch, was das bedeutet. Darüber sprechen wir jetzt mit Ulrich Schmidt. Er ist Professor für die Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt.
Guten Morgen.
Es ist im Osten ja schon losgegangen, aber spannend wird es ja auch, wenn dann diese Proteste auch Europa erreichen, den europäischen Teil Russlands. Mit welchem Ausmaß an Protesten rechnen Sie heute wirklich?
Putins Stäbe haben das ja wirklich generalstabsmäßig organisiert. Wenn man auf die Webseite seines Fonds zur Bekämpfung der Korruption geht, dann sieht man schon, wie viele, vor allem junge Leute, sich angemeldet haben. Im Moment ist die definitive Anmeldung für Moskau bei 20.000 und für Petersburg bei 10.000. In den restlichen 63 Städten, in denen Proteste geplant sind, sind die Zahlen natürlich tiefer. Ich denke, das ist etwa wahrscheinlich die untere Grenze dessen, was wir erwarten können. Gleichzeitig ist es aber auch natürlich sehr mutig, heute auf die Straßen zu gehen. Gestern im Abendfernsehen ist der Moskauer Bürgermeister vor die Kamera getreten und hat alle gewarnt, heute an den Protesten teilzunehmen. Man hat hauptsächlich zwei moralisierende Kategorien eingesetzt. Einerseits man hat vor Covid gewarnt und andererseits hat man auch gesagt, es sei unfair, Minderjährige für politische Zwecke einzusetzen.
Man hat, glaube ich, sogar nochmal betont, dass es illegal wäre, Minderjährige da mitzunehmen. Und es hat ja auch schon Verhaftungen gegeben.
Ja, und auch Vertreter der Polizei sind im Fernsehen aufgetreten und haben direkt auf die juristischen Konsequenzen hingewiesen. Das sind der Artikel 150 des sowjetischen Strafgesetzbuches, der mehrjährige Strafen androht für die Anstiftung Minderjähriger zu Straftaten, und der berüchtigte Artikel 212. Dort geht es um die Organisation von Massenunruhen.
Was für einen Eindruck haben Sie, wer geht da heute wirklich auf die Straße? Sind das nur bestimmte Gruppen oder ist das doch ein großer Ausschnitt der russischen Gesellschaft?
Na, ich denke, die Anhänger von Putin und die Anhänger von Nawalny sind natürlich geteilt in der Gesellschaft. Die Online-Gesellschaft, wenn man das so sagen kann, ist natürlich stark für Nawalny. Die Offline-Gesellschaft, die aber natürlich hauptsächlich auf dem Land lebt, das ist das Elektorat von Putin. Und da gibt es wenig Überschneidungen. Also eben mittlerweile ist natürlich auch die Herrschaft von Putin zu einem Generationsproblem geworden. Nach über 20 Jahren an der Macht sind natürlich auch seine Anhänger in die Jahre gekommen.
Nun haben ja viele Anhänger Putins auch immer und ganz am Anfang seiner Amtszeit nicht ohne Gründe gesagt, wir mögen diesen Präsidenten, weil er uns eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit gibt. Gehälter werden wieder gezahlt, war bei seinen Vorgängern nicht unbedingt immer der Fall. Abgesehen davon, dass das heute nicht mehr so rosig ist mit der Wirtschaft in Russland, wenn wir jetzt auch diese Menschen dieses Video sehen, diesen unglaublichen Geheimpalast, also ohne Bilder hätte ich das nicht geglaubt, dass es dieses Ding gibt, könnte das nicht die Stimmung jetzt wirklich schwanken lassen? Weil wenn man diesem Video glaubt, und es wirkt ja relativ vernünftig recherchiert, auf mich zumindest, wenn man diesem Video glaubt, dann scheint ja selbst die Macht für Putin nur ein Zwischenzweck zu sein. Es scheint ihm im Wesentlichen um seinen eigenen Reichtum zu gehen.
Ja, das ist ein Punkt. Auf der anderen Seite hat natürlich Nawalny jetzt einen ganz wunden Punkt in Russland angegriffen, nämlich, dass sich Russland mehr und mehr zu einem Unrechtsstaat entwickelt, und Nawalnys eigenes Schicksal belegt das ja auf das Beste. Und man kann hier durchaus auch ein sowjetisches Muster feststellen. Denken Sie vielleicht an den Dissidenten Alexander Solzhenitsyn zurück. Der wusste genau, er kann sich selber nicht mehr beschützen durch das russische oder damals das sowjetische Rechtssystem. Und er ist nur so lange sicher, als die Weltöffentlichkeit auf ihn schaut. Und dasselbe passiert natürlich jetzt mit Nawalny, der jetzt auch Schlag auf Schlag eigentlich ein Event nach dem anderen in die öffentliche Sphäre, vor allem auch im Westen, einspeist.
Nun geht es ja aber bei den Vorwürfen, die rechtlich im Moment gegen ihn erhoben werden, um andere Dinge. Er sitzt zurzeit ja in Untersuchungshaft. Anfang Februar gibt es einen Gerichtstermin, wo möglicherweise, der Termin ist auch gerade erst wieder verschoben worden, aber möglicherweise entschieden wird, ob das eine reguläre Haftstrafe wird. Haft ist das eine, aber glauben Sie, Nawalny ist auch jetzt in Russland im Moment weiterhin in Lebensgefahr?
Das glaube ich nicht, denn nach der Vergiftungsaffäre wäre es natürlich sehr, sehr dumm, wenn es jetzt zu einem neuen Giftanschlag auf Nawalny kommen würde. Die Beweislage ist ja erdrückend, die durch das Journalistenkollektiv Bellingcat erarbeitet wurde. Nawalny hat ja selber auch in einem aufsehenerregenden Video mit einem seiner Attentäter telefoniert. Ich denke, Russland kann sich nicht weiter kompromittieren. Im Moment ist es ein sehr, sehr großes Spiel, das Nawalny begonnen hat. Er hat eben mit diesem Video über Putins Palast eine rote Linie überschritten. Bisher hat er sich zurückgehalten und hat den Präsidenten selber nicht persönlich angegriffen. Und es geht in dem Video ja nicht nur um diesen Palast am Schwarzen Meer, sondern es geht auch um eine 17-jährige illegitime Tochter von Putin, die bisher komplett abgeschirmt gewesen ist von der Öffentlichkeit. Und es gibt einen russischen Kommentator, der sehr richtig gesagt hat, Nawalny hat eine Bombe gezündet und es ist noch nicht klar, wer das Opfer sein wird, Nawalny oder Putin.
Aber das ist ja die entscheidende Frage. Wie sehr kann das, was Nawalny gerade tut, dem mächtigen Wladimir Putin wirklich schaden?
Naja, ich denke, dass Nawalny hier natürlich beschränkte Einflussmöglichkeiten hat. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch Signale, dass Putin möglicherweise 2024 bei den nächsten Präsidentschaftswahlen gar nicht mehr antreten wird. Putin hat im letzten Jahr 2020 einige Optionen für sich aufgemacht, um sich gewissermaßen auf einen alten Teil zurückziehen zu können. Er kann jetzt zum Beispiel Senator auf Lebenszeit im Föderationsrat werden. Er kann sich auf die Immunität zurückziehen. Er kann auch Vorsitzender eines Staatsrats werden, der seit letztem Jahr Verfassungsrang hat. Es ist also durchaus nicht ausgeschlossen, dass Putin 2024 einen schwachen Präsidenten installieren wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass Nawalny genau auf diesen Zeitpunkt hinarbeitet.
Aber Nawalny sagt ja auch unter anderem in diesem Video, also in dem langen, aber er hat es auch an anderen Stellen gesagt, wenn wir dieses System Putin nicht loswerden, dann ist Russland nicht mehr zu retten. Das ist dramatisch formuliert, aber ja eigentlich sachlich nicht falsch, oder?
Ja, natürlich. Aber Nawalny ist natürlich, wie soll ich sagen, auch selber mit einigen Handicaps konfrontiert. Bisher ist er in den öffentlichen Medien, in den Staatsmedien kaum vorgekommen. Auch da kann man aber in den letzten Tagen eine Kehrtwende beobachten. Nawalny ist jetzt eigentlich deklariert worden zu einem Agenten der westlichen Geheimdienste, zu einem, der das stabile russische System aus den Fugen bringen will. Und das verfängt leider in der russischen Bevölkerung. Das ist der eine Feind, dass eben nämlich die russische Öffentlichkeit Nawalny als negative Erscheinung anschaut. Das andere ist natürlich oft die Resignation, die sich breit macht im russischen öffentlichen System.
Ist denn zum Schluss, um nochmal auf die Proteste heute zurückzukommen, wir wissen es alle nicht, aber 65 Städte, kleinere, größere, verschiedene Gruppen, aber wenn das vielleicht insgesamt 100.000 Menschen sind oder so in allen Städten zusammen, ist tatsächlich der russische Sicherheitsapparat in der Lage, das doch in den Griff zu bekommen? Also man müsste ja dann, wenn die gegen diese angeblichen Vorlagen verstoßen, man müsste ja rechnerisch Tausende festnehmen.
Ja, das ist auch so. Und eben wenn man jetzt im Vorfeld dieser Proteste auf TikTok gegangen ist in Russland, da hat man gesehen, dass der Hashtag Freiheit für Nawalny 100 Millionen Aufrufe bekommen hat. Und die jungen Leute, die sich jetzt geäußert haben und auch Tipps gegeben haben, wie man sich verhalten soll bei diesen Protesten, haben als erstes gesagt, man soll auf keinen Fall den eigenen Pass mitnehmen. Und das ist natürlich auch genau das Kalkül der Organisation von Nawalny, dass man nämlich eben das System an die Grenzen bringt.
Ulrich Schmidt, Professor für die Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen im Deutschlandfunk Kultur. Wir werden natürlich heute den ganzen Tag über und auch die nächsten Tage über diese Proteste und ihre möglichen Folgen weiter berichten. Für den Moment herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schmidt.
Bitteschön.